Der Titel meiner Predigt heute Morgen ist, ist noch Platz da? Ist noch Platz da? Das kann ja durchaus eine positive Aussage sein. Ich bin deswegen zu dem Predigtitel auch gekommen. Ich, meine Anne und ein Vetter oder ein Verwandter von mir, wir haben im Internet geschaut, ob da noch ein Platz da ist für uns, für ein Konzert in München. Und ja, das ist schon was Besonderes gewesen, das war uns schon klar. Und so haben wir schon auf den Termin hingefiebert, da war eine Sperre drauf. Ab 25.07. konnte man dann Plätze buchen via Internet. Und da sind wir natürlich dann alle um 9 Uhr morgens, zack, sind wir dahinter gehängt vom, alle ganz gefiebert, ob wir da jetzt durchkommen und den Platz ergattern. Und das war alles gar nicht so einfach. Nämlich, als wir dann die, das ist ja eine riesige Konzertlocation da. Und als man dann das im Internet aufgemacht hat, wo dann noch Plätze sind, dann haben wir festgestellt, oh, schlechte Karte. Nur noch irgendwelche Restplätze. Warum? Weil die Plätze dort bei diesem Konzert, ein klassisches Konzert nebenbei, ein klassisches Konzert, zuerst einmal für die Mitglieder vergeben wurde. Das heißt, die Mitglieder hatten dann zuerst die Chance, sich einen Platz zu ergattern. Da gab es also so ein Zweiklassensystem, Mitglieder und der Rest der Welt. Und da gehörte halt ich und meine Familie dazu. Aber es gab dann nur noch Platzkarten und dann hin und her. Und irgendwann hat es mir gereicht, dann habe ich das Telefon genommen, habe die Nummer gewählt. Und eine freundliche Dame in München hat mir dann noch 3 Plätze dann organisiert. Und so haben wir das mittlerweile auch abgeschlossen und sind froh und erwarten da ein geistliches Werk von den Münchner Symphoniker zu hören. Es ist noch Platz da, kann also durchaus eine sehr freudige Nachricht für uns sein. Ich möchte heute Morgen dieses Thema aufgreifen. Wir wollen Jesus sehen, haben wir gesagt am Anfang. Und genau zu dem wollen wir hinkommen heute Morgen, zu Jesus. Jesus hat sich von einem Oberpharisäer einladen lassen. Der Grund und Zweck war zum einen Sabbat, zum anderen, es war eine öffentliche Diskussion. So war das damals gewesen. Jesus hatte sich in die Höhle des Löwen gewagt und sich ganz bewusst zwischen damals sämtliche theologische Stühle gesetzt. Die Theologie war eigentlich dieselbe. Da war der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, und dann war Jesus im Grunde genommen. Die hatten ja beide dieselbe Basis, nämlich das Judentum. Könnte man meinen, also die hin, ja, dann kriegen die dann auch gar keinen Stress miteinander. Dem war leider nicht so. Ihre Sichtweise darauf, auf die Theologie, auf das Judentum, die lag wirklich weit auseinander. Und es sollte auch in diesem Gespräch von Jesus und dem Gastgeber und den Anwesenden auch zum Bruch kommen. Jesu Ansichten waren für die Ohren damals revolutionär. Gibt's ja heute immer noch, dass das Dagewesene, das kennt man schon, und da ist man ja auch ganz zurückgelehnt und froh, dass es aufgebrochen wird durch neue Gedanken, durch neue Ideen, durch einen neuen Geist. Jemand hat mal hier zu dem Text, zu dem Predigttext gesagt, es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu versengen. Also den Bart anzuzünden, ein gewisser Georg Christoph Lichtenberg hat es gesagt. Und manch alter Bart an diesem Tag drohte wirklich in Flammen aufzugehen, wenn das stimmt, was dieser Jesus aus Galiläa da sagt und lehrt und diskutiert. Zunächst, wie reagieren wir Anwesenden heute Morgen? Ich freue mich, dass so viele da sind. Wie reagieren wir auf eine Einladung, zu der wir ganz persönlich eingeladen sind? Eher freudig oder vorsichtig und sorgenvoll? Wäre da 2 Möglichkeiten. Oder eher fragend, was soll ich anziehen, was soll ich mitbringen als Gastgeschenk und so weiter. Wird es passend sein? Passe ich zu den Rest der Gäste? Ja, das ist ja manchmal auch die Frage. Werde ich den Etiketten gerecht? Also ich war auch schon mal eingeladen und da waren alles Leute, die haben wahrscheinlich 10-fache von mir verdient. Oder wenn es reicht. Und da fragst dich dann schon, ob du mit deiner Etikette da dazu passt oder nicht. Ich werde mich dann mal bei einer Einladung mit Sicherheit auch gefragt haben, wer wird denn alles da sein außer mir? Und mag ich die Besucher oder mag ich sie nicht? Das merkt man manchmal am Nasengipfel, sagen wir Schwaben, gell? Ob wir uns da wohlfühlen. Zu welchem Anlass würdet ihr mal gerne eingeladen werden? Ganz spontane Frage. Wo möchtest du mal gerne sein? So einfach mal Stimmen aus dem Publikum.
Warum nicht?
Okay, und wo würdest du gerne eingeladen werden? Okay. Okay, das Dagewesene. Sehr gutes Beispiel, ja. Ja, ja, ich sehe schon, ein junge Leute geheiratet. Hätte ich noch Headbanging machen können. Also ihr seht schon, das mit dem Eingeladensein ist immer so eine Sache, weil es hängt tatsächlich auch davon ab, wie du ja gerade berichtest, ob ich mich da wohlfühle, ob ich mich damit identifizieren kann oder nicht. Es gibt auch Mitbürger, die ich kenne, die würden ganz gerne mal beim Bürgerempfang des Bürgermeisters eingeladen werden. Die eine, weil sie sich einfach dadurch geehrt fühlen, und die andere, die haben die Motivation, dann können wir mal richtig sagen, was Sache ist. Also es gibt da ganz unterschiedliche. Mein alter Wunsch war mal gewesen, doch einmal nach Berlin zu kommen, um einmal dahin zu kommen, wo die Rädchen der Macht sich drehen, also im Bundeskanzleramt. Und das ist mir dann tatsächlich auch gelungen. Ich bin damals über das Bundespresseamt in einer Partei mit C vorne dran. Die haben mich dann auf die Liste genommen, und er durfte halbgewachsen. Seine Frau durften tatsächlich dann nach Berlin reisen mit dem ICE. Und wir durften dann das ganze Gebäude und alles, was da drin ist, anschauen. Außer im letzten Stock, im siebten Stock, da durften wir nicht hin. Nämlich da war dann eben der Kanzler oder die Kanzlerin damals. Da waren dann auch die Bodyguards davor gestanden. Aber alles andere konnten wir gucken, und das war für uns, für mich riesig, weil immer da die Pressebilder, die Fernsehbilder, die wir mal sehen, wo dann die Herren da oder Damen dann da stehen und ihre Reden halten, da durfte ich mich auch hinstellen. Und da habe ich gesagt, fotografiere mich, das müsst ihr unbedingt sehen. War für mich total interessant. Also ich habe mich da gefreut. Es gibt also durchaus Plätze in der Welt, wo wir ganz gerne eingeladen werden würden. Und so ging es mir damals. Übrigens, damals durfte man auch das Auswärtige Amt besuchen, und der uns da eingeweiht hat, was denn das Auswärtige Amt so macht und tut, war derjenige Diplomat, war aus Göppingen. Aus Göppingen. Mir hat es hier vom Stuhl gehauen, war aus Göppingen und hat sich riesig gefreut, mal Schwäbisch Geschwätz zu hören. Also mal endlich wieder sich wie zu Hause fühlen. Also tatsächlich passiert. Eine ungewöhnliche Einladungsgeschichte von Jesus lesen wir im Lukas-Evangelium, im Lukas 14, Vers 15 bis 24. Und die lese ich euch jetzt mal einfach in der Gänze vor und bitte euch, kurz aufmerksam zu sein. Als einer der Gäste das hörte, sagt er zu Jesus: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein, also eine Einladung. Zur Stunde des Festmahls schickte er seinen Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, alles ist bereit. Aber alle fingen an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Unangenehme Situation, dachte ich. Der Erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss dringend gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Der Andere sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer, also der Dritte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete das seinem Herrn. So ist die Situation auf deine Einladung. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell hinaus auf die Straße und Gassen der Stadt und hole die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen hierher. Und der Diener meldete: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt und es ist immer noch Platz. Dann sagte der Herr zu dem Diener: Geh zu den Wegen oder Hecken, sagt man manchmal auch in Lutherdeutsch, und Zäune und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird am Mahl teilnehmen. Verstanden? Die erste Gruppe war eingeladen und hat Wichtigeres zu tun gehabt. Dann hat der Hausherr sich darüber aufgeregt und hat der Diener rausgeschickt und hat andere Gruppen eingeladen. Es heißt hier, auf diese Worte hin, also Jesus lehrt über das Reich Gottes und beantwortet in diesem Eingeladensein beim Pharisäer die Fragen der Zuhörer. Also man muss ein bisschen da jetzt mal 2000 Jahre zurückblenden. Das war damals üblich, dass sich Menschen getroffen haben. Da gab es der Gastgeber, in diesem Fall der Pharisäer, Oberpharisäer sogar. Und dann lud er Menschen ein, nicht einfach nur um gemeinsam zu essen, sondern um zu diskutieren. Das kennt man ja vom Judentum. Da wird miteinander diskutiert, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und da kann das auch richtig laut werden. Aber das war damals die Möglichkeit, einfach weiterzukommen, sich zu entwickeln, andere Meinungen zu hören, andere Fragen zu stellen und dadurch einfach Wachstum zu erleben. Aber hier ging es natürlich um die Fragen, wer wird nach unserem Tod mit Gott im Himmel sein? Eine wichtige Frage, eine existenzielle Frage. Nochmal, werden wir nach unserem Tod mit Gott im Himmel sein? Heute wird man sagen, wie geht's nach dem Tod weiter? Oder sie fragten sich, werden wir bei Gottes ewigem Fest dabei sein? Also sie haben sich schon darauf eingerichtet, es wird ein Fest sein. Und natürlich im Kern der Fragen, die da gestellt wurden, ging es um die Frage, werden wir gerettet sein oder gehen wir verloren? So einfach war das allerdings aber nicht. Jesus warnte zuvor, Achtung, liebe Zuhörer, die Tür ist eng. Da kann nicht jeder einfach so reinrennen, so wie der Ulmer Spatz, sondern da muss man einfach andere Bedingungen mitbringen. Also, die Tür ist eng zum Reich Gottes, sagte Jesus zuvor. Der Hausherr, der darüber bestimmt, wer rein darf und wer nicht, wer geladen ist und wer nicht, ist Gott, der entscheidet, wer Gast ist und mitfeiern darf. Es geht hier also wirklich um existenzielle Fragen. Platz da, Thema. Also geht es nicht um Nebensächlichkeiten, sondern es geht um unsere Ewigkeit. Und die sollte uns heute Morgen auch allen wichtig sein. Wie geht's weiter nach unserem Versterben? Zur Überraschung vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Festmahl, also mit einem Gourmand-Restaurant, wird man heute Morgen vielleicht sagen. Also das, was uns erwartet, ist nicht wie der Münchner im Himmel da langweilig auf einer Wolke sitzen, sondern Jesus vergleicht das mit einem Gourmand-Restaurant, also wo man wirklich feiern kann und gut essen kann, sich wohlfühlt, wirklich genießen kann. Also, was ist aber das Reich Gottes, wenn man tiefer geht, nur weg von dem Bild? Die Ewigkeit ist, wo Gott der Gastgeber ist. Da, wo Gott regiert, zu seinem Recht kommt, wo Recht spricht, Gerechtigkeit spricht und er die Mitte ist, wo Freude ist, gefeiert wird, weil Menschen bei Gott sind. Das ist diese Perspektive, die da gegeben wird. Und es wird eben in diesem Gleichnis verglichen mit einem orientalischen Fest. Im orientalischen Fest kennt übrigens keine Zeit und keine Nachtruhe. Da hört es nicht um 10 Uhr auf. Also die dürfen richtig feiern, wie sie eben Lust haben. Reich Gottes ist geradezu ein Synonym für ein Fest. Also Reich Gottes, da muss man immer sofort dran denken, das ist ein Fest, das uns erwartet, zu dem wir eingeladen sind. So zumindest meint ein Gast in der Runde, wirklich glücklich ist der, der bei Gottes Reich dabei ist. Also es ist ein Volltreffer, da eingeladen zu sein. So wie ich an dem Morgen eine Karte oder mehrere Karten buchen wollte für München, war nachher schließlich also total froh, dass ich dann endlich Plätze ergattern konnte. Glücklich wollen wir werden. Ich denke mal, glücklich wollen heute alle werden. Die esoterische Bücherflut in unseren Geschäften, die beweisen uns das. Ich bin immer total betrübt, wenn ich zum Osiander reingehe und dann gehe ich immer zur Religion, steht da oben drüber, Religion, und dann denke ich, jawohl, da hast du die neuesten geistlichen Bücher, die mich interessieren würden, und dann habe ich dann nur Esoterik von oben bis unten. Und das ist sowas von flach, das lohnt sich nicht einmal auf dem WC zu lesen. Aber es war jetzt derb gesagt heute Morgen. Andere Menschen sehen das natürlich auch ganz anders wie ich. Und das muss ich Ihnen einfach so zugestehen. Menschen wollen Glück, wollen glücklich sein und wollen das natürlich in alle Ewigkeit sein. Also ein Grund, sich diese Geschichte hier genauer anzuschauen. Ich möchte heute Morgen 4 Aspekte dieser Geschichte mit euch gemeinsam anschauen. 4 Aspekte. Der erste Aspekt ist, wie können wir dieses Gleichnis überhaupt verstehen, dieses Gleichnis, das ich vorgelesen habe. All die Ausleger, die legen das so aus. Die zuerst Eingeladenen Gäste, die sind das Volk Gottes. Also die zuerst geladen waren, ist das Volk Gottes, also Israel. Die haben die Einladung aber nicht angenommen, aus bekannten Gründen. Gott ist sauer und nun sind die Heiden eingeladen. Und das Volk Israel ist verdammt. Also, verstanden? Erste Gruppe war eingeladen, kommt nicht, hat Wichtigeres zu tun. Also, go out, weg mit euch. Jetzt kommen neue Gruppe, das sind die Heiden, sind also wir. Aber so zu arbeiten war üblich in der letzten 100 Jahre, ist aber recht oberflächlich. Daraus folgt leider ein gewisses Überheblichkeitsgefühl von uns Christen, gibt's manchmal, zumindest gegenüber dem Volk Israel. Und ich denke, man muss grundsätzlich, wenn man ein Gleichnis liest, muss man ein paar Schritte tun, die wir beachten müssen. Man muss auf die Pointe achten, auf den sogenannten Vergleichspunkt. So lernt man in der Theologie. Man muss sich die Gleichnisse etwas genauer anschauen. Man muss immer aufpassen, da nicht alles allegorisch auszulegen und so weiter. Aber lassen wir es gut sein. Wir können in der Geschichte zwei Schwerpunkte bei Lukas entdecken. Erstens, Lukas legt seinen Finger auf den sozialen Aspekt. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann stolpern wir von Anfang bis zum Ende immer wieder auf soziale Herausforderungen. Das ist erstaunlich. Aber es ist so. In guter Anlehnung an das Alte Testament übrigens, nur wenn die Ärmsten der Armen, die körperlich und geistig Behinderten, die Ausgegrenzten, die Ex-Hartz-IV-Empfänger, die Flüchtlinge eingeladen sind und noch Platz in unserer Gemeinde finden, dann ist noch Raum auch für uns. Also da sind Prioritäten ganz anders gelegt. Zuerst mal die Bedürftigen und dann erst kommen wir. Lade Arme und Menschen mit Handicap ein, so wirst du selig werden, könnte man es auch kurz zusammenfassen. Jetzt gibt es natürlich auch die Widerrede, die besagen würde, ja, das ist soziales Evangelium, das kennen wir aus Lateinamerika und so weiter, das ist eigentlich nicht der Kern des Evangeliums. Okay, lasse ich so stehen, aber gehen wir einen Schritt weiter. Gemeinde soll laut dieses Gleichnisses Raum schaffen für Menschen, die von Gott eingeladen sind und nicht zur Klasse 1 zählten. Das Zweite, worum es Lukas geht, die Verkündigung des Reich Gottes wird von Israel ausgehen. Von Israel wird das Evangelium hinaus in alle Welt gehen. Die Bibel sagt zu den Heidenvölkern. Das drückt die Einladung in dieser Geschichte auf jeden Fall aus, die sich wie konzentrische Kreise immer weiter ausdehnt. Zuerst sind die engsten Freunde eingeladen in der Geschichte. Dann ging der Diener hinaus in die Stadt und lädt die alle ein, die eigentlich am Anfang nicht dazu gehörten. Und dann die dritte Gruppe sind die Landstraßen, die Hecken und Zäune, die Hinterhöfe. Also wie konzentrische Kreise gehen die Einladung immer weiter raus. Und es war nichts Neues. Als Jesus genau da diese Geschichte erzählt hatte, da war das gar nichts Neues. Niemand brauchte sich aufregen. Warum? Weil es bereits im Alten Testament durchaus Thema war. Die Völker werden zum Berg Gottes kommen und Gott wird ihnen dort ein Festmahl bereiten. Und wenn in Jesaja 2,3 das steht, die Völker, dann meint es eben nicht nur Israel, sondern auch die Nachbarvölker. Die im Norden, die im Süden, die im Westen, die im Osten. Die Heiden. Bereits im Alten Testament angekündigt. Lukas und Paulus sprechen davon, dass Israel zugunsten der Heidenvölker da ist. Wir haben daher keinen Grund, uns deshalb über Israel überlegen zu fühlen, sondern es ist Gnade, es ist Geschenk, es ist Liebe. Wir brauchen uns deswegen nicht als Besseres zu fühlen, nur weil Gott hier gnädig ist. Deshalb warnt Jesus einige Verse vorher, wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setze dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Also Ehrenplatz wäre bei uns normalerweise vorne. Ja, es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Nimm dich also nicht so wichtig, heißt es das Ganze. Das ist das, was Jesus sagt. Hey Leute, liebe Zuhörer, nehmt euch nicht so wichtig. Und das kratzt natürlich an unserer Ehre. Versteht ihr, wenn Jesus uns das so knallhart ins Gesicht sagt? Übrigens, viele nehmen das mit dem Ehrenplatz immer sehr ernst. Also das merke ich heute Morgen, wenn ich hier in die Runde schaue. Ich habe ja den Vorteil, ich stehe hier vorne. Also ihr habt euch das Wort sehr genau angehört. Ihr seid immer sehr demütig, ihr sitzt dann immer hinten. Also ihr dürft gerne vorne sitzen, da hätte ich kein Problem damit. Der zweite Aspekt des Gleichnisses, Jesus ist ja zu einem Sabbatmahl, zu einem Schabbatmahl wird es auch genannt, eingeladen. Jesus nimmt im Gleichnis auf, was der Schabbat in jüdischer Tradition eigentlich bedeutet. Der Schabbat ist ein Vorgeschmack, wirklich ein Vorgeschmack auf das ewige Reich Gottes, also ein Abbild, ja, des ewigen Reich Gottes ist das von in Israel gefeierte Sabbatfest. Daher dauert der Sabbat nicht nur 24 Stunden, das wäre ja dann ein Tag, sondern die sind ganz schlau. Der dauert nicht 24, sondern 25 Stunden. Wisst ihr das? Eins mehr. Und somit ist das ein deutliches Indiz, ein deutlicher Hinweis, hey, heute keine Hektik, wir haben Zeit. Wir feiern dieses Sabbatmahl zusammen und haben Zeit. Ein Zeichen, dass wir nicht auf die Uhr sehen sollten. Das Reich Gottes ist also etwas Großartiges, etwas, wo uns Entspannung, Freiheit signalisiert. Eine geschenkte Zeit, ein Mehr an allem, was wir als Menschen tun können und leisten können. Eine Zeit mit Jesus, die nie enden wird. Das ist das Symbol des Sabbatfestes auch für uns heute. Das gemeinsame Essen und Feiern zieht sich daher wie ein roter Faden, habe ich mir aufgeschrieben, durch das Leben Jesu. Das gemeinsame Essen und Feiern. Und deswegen macht der EFG, macht er das absolut richtig, wenn da Frühstücksgottesdienste sind. Versteht ihr? Gemeinsames Feiern, gemeinsames Essen. Ich fühle mich da immer voll wohl. Sitzt man zusammen, kann sich austauschen, hat Gemeinschaft. Was sehr Geistliches, sage ich euch. Für manche Christen ist immer nur der Gottesdienst und das Wort wichtig oder das Bibellesen. Nein, Gemeinschaft ist ebenfalls unheimlich wertvoll und wichtig und zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch das Leben Jesu. Jesus feiert mit bei Hochzeiten und sorgt sogar für Nachschub, als der Wein ausgeht. Er sitzt zusammen mit Zöllnern, Sündern, Prostituierten und mit denen sonst niemand zusammensitzen will. Er feiert mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Gemeinschaft, die Grenzen sprengt. Und bei solchen Gesprächen kam die Rede auch auf die kommende Welt. Das war ganz logisch. Das gemeinsame Schabbatmahl für solche Gespräche ist eigentlich der beste Ort. Da kann man diskutieren, da kann man sich austauschen, da kann man fragen. Vers 1 in Kapitel 14, genau da ist ein Eingangssatz, da man gleich weiß, wo ist denn diese ganze Geschichte hier verortet, in einem Schabbatmahl. Nicht nur mit deinesgleichen, sondern mit einem Querschnitt deiner Gesellschaft bis zu den Ärmsten sollst du den Sabbat feiern. Würde für uns bedeuten, wenn auch die Ärmsten Platz hier in der Gemeinde haben, erfüllt sich der Wille Gottes. Und ist ein Vorgeschmack auch auf den Himmel. Ein dritter Aspekt, erstaunlich, nicht alle haben Lust zu feiern. Normalerweise ist es so, wenn ich eingeladen bin oder wenn ich einlade, wenn ich Geburtstag habe, dann erwarte ich, dass die Leute freudig sind und sagen, oh Matzke, ist ja herrlich, dass du mich zum Geburtstag einladest, ich werde gerne kommen. Aber mir geht's dann manchmal auch so wie hier in der Geschichte, dass nicht alle Zeit haben. Aber schauen wir uns mal die Gründe an für die Absagen hier. Man kann ja drei Menschen hier hören, die durchaus typologisch zu deuten sind. Der eine sichert sich mit dem Kauf der Äcker seine Lebensgrundlage. Der zweite sichert sich mit dem Kauf der Ochsen seine Arbeitsgrundlage. Es ist so, wie wenn heute jemand Maschinen für seine Firma kauft. Und der dritte sichert sich durch Heirat die familiäre Grundlage. Also Lebensgrundlage, Arbeitsgrundlage und familiäre Grundlagen. Das ist ja nicht nichts. Das sind alles wichtige Dinge. Alles grundlegende existenzielle Entschuldigungen eigentlich, die hier vorgebracht werden. Ich denke, wir als Schwaben würden alle Entschuldigungen so akzeptieren und stehen lassen. Denn wir sind ja sowieso immer beschäftigt, wir Schwaben. Und manchmal so beschäftigt, dass man das Höhere vergessen, dass wir so in der Arbeit vertieft sind, dass wir vergessen, unsere geistliche Zeit zu nehmen, Bibel zu lesen und so weiter und so fort. Oh ja, das Evangelium vom großen Abendmahl trifft manchmal den wunden Punkt von uns Schwaben. Manchmal reizt es unsere Ohren. Aber vielleicht kann man die Absagen auch so deuten. Allen dieser drei, die uns vorgestellt werden, geht es ums individuelle Glück. Im Reich Gottes geht es dagegen nicht um das individuelle Glück, was ich toll finde, was mir gut tut, sondern im Reich Gottes geht es um das Wir. Lass uns das unbedingt mit nach Hause nehmen. Da geht es ums Wir, nicht mehr ums Ich. Auch wenn wir in unserem ganzen Lobpreis natürlich ausgerichtet sind, Gott segne mich. Aber im Reich Gottes geht es nicht um mich, sondern ums Wir. Das ist ganz wichtig. Deutlich auch im gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Das machen wir auch nicht alleine, das machen wir miteinander. So erleben wir dieses Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander. Wir sind gemeinsam errettet durch den Herrn, der für uns gekreuzigt und auferstanden ist. Ich möchte nicht das Bedürfnis von Menschen kritisieren. Es ist mal zu platt. Also wenn ich hier mal euch reize, dann entschuldige ich mich gleich. Aber Jesus will Gemeinschaft. Das habe ich deutlich gesagt. Wenn die Außenstehenden Platz in unserer Gemeinde haben, dann erfüllt sich Gottes Wille. Wo Reich Gottes anbricht, da rückt alles andere persönlich Wichtige eine Stufe weiter nach hinten. Wer nur auf seine irdische Existenz schaut, steht in der Gefahr, die Einladung des Reich Gottes zu verpassen. Wer nur auf sich schaut, egozentrisch ist, steht in der Gefahr, das Reich Gottes zu verpassen. Und das sind warnende Worte. Ganz klar. Es ist nicht Gott, der vom Fest ausschließt. Es sind wir selber, die keine Zeit haben, die anders Wichtigeres zu tun haben, die andere Prioritäten haben. Durchaus also Worte, wo es sich drüber nachzudenken lohnt. Wir schließen uns oft vom Reich Gottes aus. Nicht Gott, der sagt, kannst nicht kommen. Er hat uns eingeladen, aber wir haben oft Wichtigeres zu tun. Andere Prioritäten im Leben. Gehen wir mal weg von EFG Staufenpark Göppingen heute. In meinem Umfeld erlebe ich das fast jeden Tag. Wenn ich sie anspreche auf den Glauben, wenn ich sie anspreche auf Gott und Jesus, ich will aus der Kirche austreten. Hat die da in Rom und überhaupt Kindermissbrauch und sonst was? Und was das kostet? Jeden Monat kassiert der Staat mir dann meine Kirchensteuer ab. Und außerdem habe ich Sonntagmorgens was Besseres vor. Versteht ihr? Das hörst du ja jeden Tag. Merkt ihr was? Es hat was mit unseren Prioritäten zu tun. Ob wir uns eingeladen wissen oder nicht. Ob wir das hören oder nicht. Wenn ich immer nur meine eigene egozentrische Wünsche vor mich hin platziere, dann höre ich nicht mehr das Eingeladensein. Ja, dann werde ich es mir mal sogar ganz bewusst ablehnen. Für mich nicht. Ich brauche mein Geld für mich selber. Ich brauche meine Zeit für mich selber. Sonntagmorgens ist Jogging angesagt, nicht Kirchgang. Und. Redet mit den Leuten und ihr werdet genau diese Argumente hören. Vierter Aspekt. Letzter Aspekt. Gleichnisse laden immer dazu ein, sich mit einer Person zu identifizieren. Wenn wir ein Gleichnis lesen, dann lasst uns immer drauf gucken, mit welcher Person in diesem Gleichnis kann ich mich da auch identifizieren. Also will ich uns ermutigen, uns mit einer Person des Gleichnisses zu identifizieren. Mit welcher Person würden wir uns in der Geschichte identifizieren, frage ich euch. Mit dem Diener. Mit dem Diener. Nämlich, der Luther sagt zum Diener Knecht. Knecht, das Wort mögen wir nicht so. Also bleiben wir beim Diener. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, was der Diener tut. Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Vielleicht ist das unsere Aufgabe, weil wir Knechte, Diener Gottes sind. Geh auf die Landstraßen, an die Feldwegen und Zäune, an die Hecken und Zäune, dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit Gottes Haus voll wird. Ich freue mich über das Wort drängen. Das ist nicht so ein leises, ganz vorsichtiges Vorgehen, sondern sag ganz offen, bist eingeladen, Gott ruft dich. Also da muss ich immer wieder mal von anderen Religionen auch lernen. Die sagen das immer ohne Scheu, zack, so ist es. Auch wir sind eingeladen, die Leute zu drängen, ins Haus Gottes zu kommen, denn da ist noch Platz da. Deswegen sind sie eingeladen und Gott liebt sie. Lade im Namen des Gastgebers Gott ein und sage, es ist noch Raum da bei Gottes Fest. Und da kann natürlich auch eine Überraschung stattfinden. Die lese ich euch kurz vor. Das ist ein Bischof namens Jacques Gallon, der das so formuliert hat. Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf. Es gibt keine Gotteserkenntnis an der Barmherzigkeit vorbei. Es gibt keine Gotteserkenntnis an der Barmherzigkeit vorbei. Ist das, was hier passiert. Geh hinaus an die Hecken und Zäune. Hol die Krüppel, die sonstigen Menschen, die Handicaps haben, sagt man heute vornehmer. Die Leute lade ein, du tauchst in Gottes Barmherzigkeit wieder auf, weil er sieht sie, er hat sie lieb. Das ist ein ganz anderes Denken, wie bei uns in der Firma, da zählt nur Leistung. Wenn du da ein Handicap hast, hast du ein Problem. Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott zählt die Barmherzigkeit und die Gnade. Für ihn sind alle Menschen gleich. Das ist Würde. Die Würde Gottes für uns Menschen, die ist heute wieder sehr gefährdet, sage ich euch. Ich möchte nicht politisch werden, aber die Würde des Menschen ist immer zu allen Zeiten angegriffen. Hier in diesem Wort, hier in diesem Gleichnis, spricht es eine klare Kante zur Würde des Menschen. Jedem Juden war klar, was mit den Zäunen gemeint ist. Jeder wusste da Bescheid. Die Zäune sind Grenzen des Volk Gottes zu den Heiden. Die haben da eine klare Grenze definiert gehabt. Geht nicht zu den Heiden, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Psalm 1. Für sie soll Platz sein aber in dieser Geschichte im Reich Gottes, an der Festtafel. Und die, genau die, soll der Diener einladen. Das ist irritierend für die Hörer. Es reizt ihren Widerspruch, es reizt ihren Zorn. Es fordert sie heraus, zu diskutieren, nachzufragen, also Dementis zu platzieren in diesem Gespräch. Und doch, seid nicht so selbstgerecht und selbstgefällig, mag Jesus sagen. Ihr haltet euch für etwas Besonderes, für etwas Besseres als die Armen, die sich verkaufen müssen an die Besatzer, das sind die Römer. Ihr blickt auf sie herab und verachtet sie, fast noch mehr als die Ausländer, die ihr Gojim oder Goyim nennt oder schimpft. Die Unbeschnittenen, Entschuldigung jetzt, die Schweinefleischfresser. Das war ihre Definition von Ausländer, die Römer und die Griechen. Die Überraschung ist, Gottes Festkapazitäten sind nicht nach menschlichen Kriterien beschränkt. Er macht nicht diesen harten Cut und sagt, du gehörst dazu und du nicht, sondern die sind alle eingeladen in dieser Geschichte. Dieses grenzüberschreitende Einladen gilt allen. Sehr missionarische Predigt, entschuldigt, aber so ist es. Unser Auftrag ist, die Einladung Gottes hinauszutragen, wenn wir uns mit dem Diener in der Geschichte identifizieren. Der Diener wird im Gleichnis als Integrationsfigur gezeigt, der hereinholt. Du gehörst dazu, weil Gott dich einlädt, weil der Festherr oder der Ausrichter dich einlädt. Der Diener hört den Auftrag, da muss man manchmal sensibel sein und seine Ohren hier aufmachen und setzt ihn um. Er ist gehorsam. Er hört nicht nur, im Judentum ist das Hören immer so platziert, nur der hört richtig, der auch tut. Sagt man bei den kleinen Kindern manchmal auch. Also nur der hört richtig, der auch tut. Also reine Bildung, alles recht und gut, aber nur der ist wirklich gebildet, der das umsetzt, was er gelernt hat. Das ist jüdisches Verständnis von Hören. Der Diener versteht seinen Herrn und folgt ihm. Unser Job ist also dann, sagt, komm, es ist alles bereit, es ist angerichtet, das Fest ist vorbereitet. Das Reich Gottes meint auch die, die überall sonst übersehen werden. Zum Schluss. Wo liegt also die Pointe in der Geschichte? Es ist gut, um die Pointe herauszufinden, sich zu hinterfragen. Das findet auch hier statt in Vers 15. Als aber einer das hörte, was Jesus hier erzählt und gesagt hat. Die Botschaft Jesu ist kompromisslos. Erstens, die Frage ist gut, wer bin ich in der Erzählung? Bin ich in der Gefahr, mich selbst auszuschließen? Bin ich eingeladen? Höre ich den Ruf Gottes? Ich folge ihm aber nicht. Du bist durch deine eigene Entscheidung, schließt du dich vom Fest aus. So einfach ist es. Wer falsche Prioritäten setzt, schließt sich vom Fest Gottes aus. Der harte Tabak ist, entscheide selber. Du bist der Herr des Geschehens, ob du zum Fest kommst oder nicht, ob du dich einladen lässt oder nicht. Harter Tabak, aber das ist Essenz der Geschichte, des Gleichnisses. Das Zweite, diese Warnung ist freilich nur die eine Seite. Die andere Seite, bin ich ein Diener der hinausgeht, der sich gebrauchen lässt, um zu Gottes Fest zu bitten und einzuladen? Bin ich ein Diener? Rufe ich, komm, denn es ist alles bereit, Gott lädt dich ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Alter Chorus, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Kennst du noch? Ah, oh, das haben wir rauf und runter gesungen vor vielen Jahren. Gott will beide, die Frommen, das wären wir, und auch die, die Gott auch ans Herz gewachsen sind, nämlich die, die draußen sind, in den Hecken und Zäunen. Die Konfessionslosen, die Distanzierten, die mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen können oder vielleicht gar nichts. Oder die sich vom Glauben losgesagt haben. Für mich ist momentan, wenn ich das in den Medien höre und lese, ist nur ein Spiegelbild. Wenn ich höre, was weiß ich, sind wieder 300.000 Leute aus der katholischen Kirche ausgetreten, könnte man als Freikirchler zunächst einmal sagen, was juckt es mich, ob in der katholischen Kirche Leute austreten. Aber was passiert ist, der geistliche Wasserstand in Deutschland sinkt. Versteht ihr das? Der geistliche Wasserstand sinkt. Warum? Weil die Menschen sind ja als Babys zwar getauft und dann werden sie gefirmt oder konfirmiert. Da bekommen sie ja schon Lehre Gottes mit in ihr Leben. Das mag nicht allzu tief sickern, aber doch ist es da. Und wenn Menschen heute immer mehr sich vom Glauben, von Kirche und so weiter distanzieren, dann hat das Konsequenzen für unser Land. Das ist so. Also keine Schadenfreude, wenn in irgendeiner großen Landeskirche oder sonst was Leute austreten, sondern lass uns die Konsequenz bedenken. Wir sind als Freikirchler herausgefordert, den Dienst des Dieners zu tun, um Menschen zum Glauben einzuladen. Jetzt erst recht, sage ich mir. Wenn ich jeden Tag Negativnachrichten in diese Richtung lese, dann wirst du bei mir nur jetzt erst recht hören und keine Resignation. Ihr Lieben, gemeinsam essen, feiern und freudig sein ist ein Vorgeschmack auf Gottes großes Festmahl, das er uns bereitet hat und uns dazu einlädt. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen kann. Wenn ich meine Mitmenschen klar machen kann, dass sie eingeladen sind zu einem Festmahl bei Gott, dann kann ich, denke ich, viel erfolgreicher auch sein, mal jemanden zum Gottesdienst einzuladen, wie wenn ich ihm zuerst mal alle 10 Gebote runterlese. Gott sehnt sich nach Menschen, die zu ihm kommen, sich von ihm beschenken lassen. Gott hat den Tisch reich gedeckt. Das muss unsere Botschaft sein. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, denn das ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Das Entscheidende ist die Einladung des Gastgebers, Jesus zu folgen und das Fest nicht zu verpassen. Lass uns das mit nach Hause nehmen, dass wir uns die Diener, den Diener ins Herz nehmen und uns verhalten wie der Diener in der Geschichte. Denn es gibt viel zu gewinnen. Das Fest wird großartig sein im Himmel, da bin ich überzeugt. Und lass uns immer wieder so einen kleinen Vorgeschmack feiern, Frühstücksgottesdienst und andere Treffen. Wir hören auch einmal noch von der Taufe. Auch da sind wir zusammengesessen, haben miteinander gegessen, haben Gemeinschaft gehabt. Und das tut so gut. Das tut so gut. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, herzlichen Dank für das Gleichnis, für dein Wort. Wir entdecken dich, Jesus, immer wieder in der Schrift, im Wort Gottes. Wir wollen Jesus sehen, bedeutet, lass uns dein Wort lesen. Lass uns immer wieder neu überrascht sein, wie du dich, Jesus, präsentierst. Wie du den Vater präsentierst, als jemand, der einlädt zu seinem Fest. Nicht der in erster Linie verurteilen will und Richter sein will, sondern der einlädt an seinen Tisch, der bereitet ist. Und danke, dass wir die Perspektive für unser Leben haben. Also unsere Ewigkeitsperspektive ist bei dir. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Denn da sind auch die Leute eingeladen an den Hecken und Zäune. Da gehöre ich, da gehören viele Göppinger vielleicht dazu. Ich danke dir für diese Einladung. Bedanke mich, dass ich gerufen bin und freue mich, Gemeinschaft mit dir zu haben und Gemeinschaft mit Christen, mit der Gemeinde zu haben. Amen.